Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid an diesem Sonntag. Wir haben ja schon einiges gehört, wie es früher zuging in den Gottesdiensten. Nun, wir sind natürlich neutestamentliche Gemeinde, aber eins dürften wir gemeinsam haben: Gott loben und preisen, dem wir so viel zu verdanken haben, dem wir als Kinder Gottes gar nicht genug danken dürfen, dass er uns aus der Finsternis herausgerettet hat in sein wunderbares Licht. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Diese Worte hat einmal der Apostel Paulus an die Korinther gerichtet. Offensichtlich hat beides zur rechten Zeit seine Wirkung. Beides muss irgendwie da sein. Ich habe mich sehr kurzfristig entschlossen, heute nicht mit der Rute zu kommen, sondern ich hoffe mit einem Wort, wo wir alle etwas anfangen können. Wir kommen zusammen, um Christus ähnlicher zu werden, um ihn zu verherrlichen. Und ich wünsche mir, dass auch der heutige Bibeltext uns wieder in Verbindung mit ihm bringt, näher und näher. Und ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Ich danke dir, dass du uns befähigt hast, ob wir nun gesund oder weniger gesund sind, heute hierher zu kommen. Aber ich möchte dich auch für die Geschwister bitten, die nicht kommen können, die vielleicht auch im Urlaub sind oder sonst wo. Danke, dass du uns hier segnest, aber auch überall dort, wo deine Kinder zusammenkommen, wo vielleicht schon zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen. Du hast verheißen, mitten unter ihnen zu sein. Und danke, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort weiterzugeben zur Verherrlichung deines Namens allein. Amen. Ich möchte 1. Korinther 12 aufschlagen, einige Verse zunächst lesen. Ich fange mit dem ersten Vers an und dann die Verse 4 bis 7. Überwiegend habe ich heute mal eine etwas andere, mehr im heutigen Deutsch, eine Übersetzung. Und nun, liebe Geschwister, liebe Brüder, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Und zwar schenkt, um Gemeinde Jesu Christi zu bauen. Jesus baut seine Gemeinde. Und ich möchte am Anfang den Gedanken äußern: Bauen wir mit? Sind wir daran beteiligt als Werkzeuge des Herrn? Vers 4 bis 7. Es gibt verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der uns in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Jedem Einzelnen von uns, die wir Kinder Gottes sind, du und ich, wird mindestens eine Gabe gegeben. Die können wir uns nicht unbedingt aussuchen. Die teilt der Heilige Geist zu, so wie er es für richtig hält, so wie es die Gemeinde braucht. Denn diese Gaben sollen wir zum Nutzen für die Gemeinde einsetzen. All die Aufgaben, die wir vielleicht in der Gemeinde durchführen, sollten möglichst mit der Gabe gekoppelt sein, die ich vom Heiligen Geist bekommen habe. Aber das ist eigentlich nicht mein eigentliches Thema. Ich komme jetzt schrittweise auf das eigentliche Thema zu. Ganz am Ende von 1. Korinther 12, da heißt es: Ich will euch etwas zeigen, das alle diese Gaben übertrifft. Jetzt wird's spannend. Ich möchte vorweg meinen kleinen Enkel Lukas ins Spiel bringen. Er wird 2,5 Jahre alt. Ich habe gesagt, wir sind beteiligt, Gemeinde zu bauen, nicht niederzureißen. Mein kleiner Lukas, mein Enkel, hat mit Vorliebe bis vor kurzem die Häuser, die Türme, die sein älterer Bruder mit 4 Jahren, der Noah, gebaut hat, einfach umzuschmeißen. Oh, und dann hat er sich gefreut, wenn die Steine durch die Gegend flogen. Noah hat sich weniger gefreut. Heute baut er selber schon. Mit Begeisterung, mit den schönen Duplo-Steinen. Und manchmal, wenn ich dabei bin oder wenn er bei uns ist und spielt, dann sagt er ganz begeistert, Opa, baut, Haus. So ähnlich spricht er. Manchmal sagt er auch statt Haus Schiff. Und er ist ganz stolz und begeistert, was er da zustande bekommt. Ja, und manchmal kann man tatsächlich erahnen, das könnte ein Haus oder ein Schiff sein. Was mir aufgefallen ist, kaputt machen ist einfach. Kann man schon mit ganz jungen Jahren. Aber aufbauen, man könnte es einen geistlichen Fortschritt nennen, den der kleine Enkel da hat. Selber etwas aufbauen, das ist etwas. Und ich wünsche mir, dass wir alle dazu gehören, dass wir hier in der Gemeinde Jesu aufbauen. Es gibt so viele Gaben. Aber heute möchte ich uns einen Weg darüber hinaus aufzeigen. Und der beginnt in Kapitel 13 vom 1. Korintherbrief. Ab Vers 1, ich lese die Verse 1 bis 3 zunächst. Und die machen eigentlich das heutige Thema deutlich. Das Wichtigste, so wichtig die Gaben sind, das Wichtigste ist die Liebe. Heutige Thema, das Wichtigste ist die Liebe. Was wird das für eine Liebe sein? Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelzungen reden könnte, 1. Korinther 13, 1, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, also das ist doch etwas, oder? Aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Was will der Apostel Paulus damit sagen? Vielleicht will er damit einfach sagen, all deine Bemühungen, all deine Gaben, die du einbringst, all dein Dienst ist nichts wert. Ja, so krass sagt er das. Ist nichts wert ohne Liebe. Könnte sein, dass das wortwörtlich so gemeint ist? Ich weiß um einige, die hier sind, die ihre Zeit einbringen, die sich aufopfern. Wunderbar. Vielleicht gibt es welche, die haben ein Seminar besucht. Ich nenne es mal wie Gemeinde Jesu wächst. Wunderbar. Aber ohne persönliche Liebe, die ich einbringe, so sagt es der Text hier, ist alles nichts. Und wir fragen uns heute, hat unser Nachbar, wir fragen uns heute, habe ich diese Liebe? Bringe ich sie ein in die Gemeinde? Und wenn ja, wie sieht diese Liebe aus? Und warum sollte ich sie bringen? Man sagt in der Welt so schön, ohne Moos nichts los. Hat irgendwie was für sich. Paulus sagt hier, ohne diese Liebe ist alles wertlos. Ich kenne eine Person, ist mir gut bekannt, die hat ein brennendes Anliegen. Verstreute, verwahrloste Hunde aufzunehmen und wieder aufzupäppeln. Und ich habe mir so als Laie gedacht, was brauchen solche Vierbeiner? ist bestimmt nicht vollständig, ich bin ja nicht der Fachmann, aber die brauchen bestimmt kräftiges Futter, frisches Wasser. Die möchten gerne mal draußen an der frischen Luft herumtollen. Die brauchen vielleicht anschließend ein gutes Bad, eine Kuschelecke, natürlich auch Leckerlis und, fast menschlich, Streicheleinheiten. Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Möchte ich fast mit den Geistesgaben vergleichen, in Anführungsstrichen, von denen in 1. Korinther 12 die Rede ist. Das brauchen Sie. Aber was spüren Sie? Was brauchen Sie auf jeden Fall auch? Eine tiefe Liebe von Ihrem Herrchen. Und wenn Sie das spüren, dann leben Sie auf. Was muss das für eine Motivation sein, Schlaf dran zu geben, Freizeitvergnügen zu streichen, um sich diesen Hunden hinzugeben, diesen armen Hunden, die wieder auf Vordermann zu bringen? Was für eine Motivation der Liebe muss dahinter stecken? Und ich habe mir gedacht, ist das nicht in der Gemeinde genauso? Auch da sind viele Hunde, nein Quatsch, da sind viele Geschwister, aber sehnen die sich nicht genauso nach einer gesunden Nahrung, nach Streicheleinheiten, nach Gemeinschaft, nach einer Beziehung untereinander? Sind sie nicht dankbar, wenn es da einen guten Hirten gibt, der sie versorgt? Und wenn das der Fall ist, dann kann ich mir vorstellen, dass sie auch die Stimme dieses Hirten hören und danach handeln und ihm folgen. Was wäre das für eine Gemeinde, wo das der Fall ist? Liebe vom Hirten zu den Schafen, von den Schafen zu den Hirten und natürlich untereinander. Untereinander. Eine tiefe Liebe. Ich möchte jetzt einmal praktisch zeigen, wie diese Liebe aussehen kann. Dazu lesen wir einfach im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, weiter, die Verse 4 bis 7. Die Liebe, von denen der Apostel Paulus hier spricht, ich erwähne es jetzt schon einmal, es ist nicht die normale menschliche Liebe, die würde nicht ausreichen. Es geht hier eigentlich um eine göttliche Liebe. Im Griechischen gibt es für das Wort Liebe mehrere Worte. Hier wird das Wort Agape benutzt. Das ist eigentlich eine göttliche Liebe, die über unsere Liebe hinausgeht, die wahrscheinlich sogar noch etwas höher angesetzt ist als beispielsweise über eine Mutterliebe, die dem schon sehr nahe kommt. Diese Liebe, Vers 4, ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr einen wichtigen Termin habt, natürlich auf den letzten Drücker losfahrt? Vielleicht ist es sogar an einem Sonntagvormittag, wo wir hier zusammenkommen wollen. Vielleicht habe ich einen Dienst in der Gemeinde. Am Straßenrand ist so ein Schild mit einer 50. Und ich weiß genau, was das bedeutet. Fahre auf keinen Fall unter 50. Und vor mir fährt einer, man könnte ihn einen richtigen Sonntagsfahrer nennen, der tuckert mit 45 da lang, der versteht das Schild gar nicht. Fährt mitten auf der Fahrbahn, ich kann ihn auch noch nicht mal überholen. Oh, Gott segne ihn. Das fällt schwer, ne? Zeige ich ihm die Liebe Gottes oder doch wahrscheinlicher den Vogel? Vielleicht gelingt es mir, ihn endlich zu überholen. Hab mich vielleicht ein wenig über ihn geärgert, aber er ist ja auch ein Mensch, Ich wünsche ihm, dass er trotzdem zu Christus findet. Und vielleicht sieht er ja noch, gerade so eben, bevor ich davon brause, hinten mein Fischaufkleber, und der möchte ihn auf Jesus Christus hinweisen. In erster Linie soll es meine Art sein, die anderen Menschen den Weg zu Jesus zeigt. Meine Liebe, meine Geduld, auch in solch einer Situation. Menschlich sind wir da manchmal überfordert. Vers 6, 1. Korinther 13. Diese Liebe freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, nicht nur vieles, alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Vielleicht erahnen wir, dass wir diese Liebe anstreben, dass wir sie nie zu jeder Zeit ganz auf unserer Seite haben. Es ist ein Wachstum. Die Liebe erträgt alles. Ich bin da fleißig im Büro. Eigentlich steht meine Beförderung an. Und was verkündet der Chef? Mein Gegenüber wird befördert, obwohl ich schon 3 Jahre länger auf dem Platz sitze. Und der läuft ständig raus und macht seine Zigarettenpause. Und ich, der hier alles gebe, er gibt auch alles. Aber immer nur, wenn der Chef gerade reinkommt. Und der wird befördert. Wie sieht es da aus mit meiner Liebe? Ich glaube, menschliche Liebe ist da oft überfordert. Soweit es an uns liegt, habt Frieden mit jedermann. Mit den Geschwistern, mit den Nichtgläubigen, auf der Arbeitswelt, in unserer Nachbarschaft. Bin ich von solch einer Tiefe geprägt, überwältigt, dass ich auch in solchen kritischen Situationen das Beste wünsche, mein Gegenüber segne? Heißt das jetzt, beispielsweise, wenn ich Unrecht erlebe, dass ich gar nichts mehr sagen sollte, lieber schweigen sollte, um nichts Negatives zu sagen? Sollte ich immer um des lieben Friedens willen gar nicht mehr auf Missstände, vermeintliche Irrtümer hinweisen? So auch nicht. Im Galaterbrief wird uns deutlich gezeigt, was da zu tun ist, insbesondere unter Geschwistern. Da heißt es, lieber Brüder, Galater 6,1, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in derselben Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Ja, jeder steht selbst und fällt vor dem Herrn. Dennoch ist es natürlich auch unsere Aufgabe, wenn es eine konstruktive Kritik ist, wenn es eine Sünde ist, dass wir sie aufdecken. Aber in welcher Art und Weise wurde hier gesagt? Im Geist der Liebe und der Demut. Wohlwissend, dass auch ich selber von meiner alten Natur her fähig bin, alles Negative zu tun. Wir müssen aufhören, wie es in der Welt oft der Fall ist, uns besser zu sehen als den anderen, uns über ihn zu stellen. Ja, wenn wir vom Geist Gottes geführt sind, etwas Negatives aufzudecken, der Ton macht die Musik. Im Geist der Liebe und Sanftmut und wohlwissend, wie der Herr Jesus sagt, erst einmal vorsichtig abfühlen, habe ich nicht vielleicht selber einen Balken vorm Auge und ich sehe nur den Splitter des anderen? Deswegen sagt der Jesus an der Stelle, Balken weg, eigener Balken weg, Und dann hilft dem anderen, seinen Splitter zu entfernen. So stelle ich mir Gemeindeleben vor. Das ist nur möglich in dieser tiefen Liebe. Wir müssen die Wahrheit Wahrheit sein lassen, die biblische Wahrheit verkündigen. Wie sagt Paulus, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ehrlich gesagt, wenn ich auf mich schaue, denke ich, ist man da überfordert. Wenn ich jetzt die Ärmel hochkrempel und entgegen dem Trend dieser Welt Liebe weitergebe, Liebe praktiziere, den Nächsten segne, dann brauche ich göttliche Kraft dazu. Das ist diese Agape-Liebe, von der hier im 1. Korinther 13 und teilweise an anderen Bibelstellen die Rede ist. Diese tiefe Liebe zu dem nächsten Menschen, nicht nur zu dem Sympathischen, auch zu dem Unsympathischen, zu ihm Liebe zu entwickeln. Ich beispielsweise bin nicht so gerne ein Fischesser. Da sitzt vielleicht eine Person mir gegenüber, die zu gerne den Fisch isst. Gerne. Aber manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das schon rieche, es kommt natürlich auf den Fisch drauf an. Wenn er schön paniert ist und gar nicht nach Fisch aussieht, dann esse ich ihn auch. Und trotzdem, ich hätte fast gesagt, da guten Appetit zu wünschen, Liebe zu üben. Da kommt einer und riecht nach Knoblauch, nach Alkohol oder sonst was. Wie würde Jesus handeln? Er ist sogar zu den Sündern und Zöllnern gegangen. Das wurde ihm vorgeworfen von den Frommen. Nicht um dort mitzusündigen, nein, um dort Licht in der Finsternis zu sein. Die Welt um uns herum ist finster. Ihr merkt es doch selber, wir brauchen doch die Medien nur anschauen oder sonst was. Man hat doch den Eindruck, alles geht bergab. In der Politik, in der Wirtschaft, sogar die Umwelt. Eine Katastrophe nach der anderen. Die Ungerechtigkeit nimmt in vielen Menschen ab. Die Liebe wird erkalten. Aber gerade deswegen sehnen sich Menschen nach Wärme, Liebe, Geborgenheit. Wo können sie die finden? Oh, ich wünschte, bei dir und bei mir. Ich wünschte, wir könnten in der Verbindung mit dem Herrn Licht und Salz sein, als Gemeinde, als Familien, als Einzelne. Ich denke, das ist ein gewaltiger Auftrag in dieser Welt. Gerade wenn wir überzeugt sind, dass die Ankunft des Herrn nahe bevorsteht. Menschen noch aus der Verlorenheit herauszulieben. Und es ist eben so, dass sie nicht immer sofort auf die Worte hören, die wir ihnen weitergeben, auf das gute Evangelium, so gut es ist, sondern die sehen erstmal uns an. Und die fragen sich, stimmt das, was er sagt, mit seinem Leben überein? Ich kann das nicht immer von mir behaupten, aber wir sollten es anstreben, aus der Verbindung mit dem Herrn heraus. Wie erhalten wir diese Agape-Liebe? Und was sind das für Auswirkungen? Ich habe festgestellt, dass über diese Liebe im 1. Johannesbrief in mehreren Kapiteln geschrieben steht, was diese Liebe ist. Ich möchte eigentlich nur einiges daraus entnehmen. Nämlich aus dem 4. Kapitel des 1. Johannesbriefes. Diese tiefe, gottgegebene Liebe ist uns nicht in die Wiege gelegt. Wir erhalten sie in dem Moment, wenn wir in eine Beziehung mit unserem Schöpfer durch Jesus Christus kommen. 1. Johannes 4, Abvers 7. Liebe Brüder, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren neu geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, nicht ich bin jahrelang auf der Suche nach Gott gewesen und habe ihn endlich gefunden. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Unsere Sünde, unsere persönliche Sünde trennt uns von der Liebe Gottes. Aber unser barmherziger Gott hat einen Weg gefunden, trotz oder gerade wegen seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, einen Weg gefunden, mit uns gefallene Menschen Verbindung aufzunehmen. Nicht der Mensch versucht, durch Religion zu ihm zu kommen, hoffnungslos, sondern Gott kommt in seinem Sohn Jesus Christus zu uns. Diese Liebe des Vaters, diese Liebe des Sohnes, dass er bereit war, die Herrlichkeit im Himmel aufzugeben. Er hat sich total erniedrigt. Er hat Sklavengestalt angenommen. Er war Mensch wie du und ich. So sehr hat er sich erniedrigt. Wie du und ich. Aber ohne Sünde. Er war Sohn Gottes. Er war Gott und Mensch zugleich. Und es gab keinen anderen Weg, dass wir die Liebe Gottes erfahren, als auf dieser Art und Weise, dass er, der Schöpfer Himmels und der Erde, dass wir ihm so wichtig waren, du und ich, dass er zu uns kam vor 2000 Jahren, um unsere Schuld, um mein Versagen, um meine Schuld dort am Kreuz von Golgatha zu bezahlen. Kannst du dir das vorstellen? Er, der ohne Sünde war, der nur Gutes tat, wurde von seinen Geschöpfen verurteilt zum Tode am Kreuz. Es war im Willen Gottes. Denn nur so konnte die Kluft überwunden werden und die Tür zum Vaterhaus geöffnet werden. Durch die Liebe Gottes, der zu uns kam in die Finsternis, in die Niedrigkeit, um uns aus der Finsternis in sein Licht, die Herrlichkeit seines Lichtes zu holen. Das ist Gottes Liebe. Nicht nur Worte. Mit Worten sind wir vielleicht manchmal schnell dabei. Ich liebe dich. Jeder junge Mann, der ein junges Mädchen kennenlernt, was ihm gefällt, fällt es nicht so sehr schwer zu sagen, ich liebe dich nach einer gewissen Zeit. Aber es zu praktizieren, es zu zeigen, das ist eine andere Sache. Gott hat seine Liebe gezeigt. Liebe Geschwister, 1. Johannes 4,11. Liebe Geschwister, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, Vers 12. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe, nicht meine, seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Glaubst du an die Heilige Schrift? Glaubst du, dass sie das Wort Gottes ist, dass sie wahr ist? Glaubst du, dass niemand Gott je gesehen hat? Stellt euch mal vor, wir als Verantwortliche kommen auf die verrückte Idee und setzen mal in die Medien, in der Arche Hannover können sie Gott sehen. Und das wird publik gemacht. Vielleicht hätten wir sonntags etliche Besucher mehr, die aus Neugierde kommen würden. Was Sie sehen, ist zunächst der Anker, die Vorhalle und Sie drehen sich um, wo ist denn Gott? Wir freuen uns, dass alle Stühle besetzt sind. Aber können wir Gott zeigen? Da haben wir jetzt ein Problem. Gott ist unsichtbar. Gott ist Geist, nein. Wir können ihn weder in Natura noch im Foto zeigen. Aber Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Woran können wir Gott sehen und erkennen? An der Liebe untereinander. Vielleicht müssen da erstmal Dinge bereinigt werden untereinander. Wir werden ja auch nachher das Mahl feiern. Auch da heißt es ja, dass man vorher Dinge in Ordnung bringen soll. Gegenüber Gott und vielleicht unserem Nächsten. Und im Blick auf Jesus, der in seiner Liebe für uns gestorben ist, für uns Sünder. In der Kraft des Heiligen Geistes erwartet Gott, dass wir einander lieben. Ich war jahrelang im Fußballverein. Wir konnten zusammen feiern. Wenn wir gewonnen haben, dann gab es ein Glas Bier, vielleicht auch zwei, drei anschließend. Aber selbst wenn wir verloren haben, das Gleiche. Wir waren irgendwie ein Herz und eine Seele, weil wir das gemeinsame Hobby hatten. Aber Gemeinde Jesu, aus meiner Sicht ist Gemeinde Jesu eigentlich Familie Gottes. Das schweißt uns doch viel enger zusammen. Da mögen wir ganz unterschiedliche Hobbys haben, ganz unterschiedliche Charaktere. Aber das dürfte uns doch nicht daran hindern, einander zu lieben, wie Jesus seine Gemeinde liebt und sie baut. Diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, als wir gläubig wurden. Und wenn wir mal in den Galaterbrief hineinschauen, bekannte Stelle 5,22, da wird uns als erste Geistesfrucht was genannt? Wer weiß es? Die Liebe. 9 Geistesfrüchte werden aufgeführt. Wenn der Heilige Geist in uns wirken kann, es beginnt vielleicht nicht zufällig mit der Liebe. Mit der Liebe zu Gott und mit der Liebe zu unserem Nächsten. Da sollten wir uns nicht gegen sperren. Da sollten wir den Heiligen Geist wirken lassen, dass das mehr und mehr der Fall ist. Ich springe im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, jetzt auf Vers 16. Es werden uns einige gute Gründe genannt, warum wir einander lieben sollen. Einiges haben wir schon gehört. Gott ist Liebe. Er hat uns geliebt, nicht nur mit Worten, auch mit der Tat. Vers 16. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Seht ihr, ich verstehe das so, Gott ist Liebe, das ist nicht nur, wie Gott ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig und so weiter. Das ist seine ganze Person. Schon vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt in seiner Liebe, dass wir als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu wandeln sollen, liebend untereinander. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und lebt in ihm. Wie leben wir denn in der Liebe Gottes? Es ist gut, wenn wir sonntags vormittags hier zusammenkommen, als Gemeinde. Wir haben schon irgendwie eine Einleitung mitbekommen, es gibt offensichtlich 7 Tage in der Woche. Einer davon ist Sonntag. Ich hoffe, es ist für dich ein Höhepunkt der Woche, wo du das Bedürfnis hast, zusammenzukommen, mit ihm und untereinander. Reicht das aus, um wirklich eine ganze Woche in der Liebe Jesu zu wandeln, zu leben? Vielleicht sagst du, naja, und in der Woche lese ich noch 2, 3 Minuten mein Andachtsbuch. Das ist gut. Aber ist das schon alles, was hier gesagt wird, in der Liebe Jesu zu leben und zu wandeln? Reicht das schon aus, so gut es ist, dass ich den Nächsten liebe, bedingungslos, Die Agape-Liebe ist eine bedingungslose Liebe. Du kannst übrigens, so wie du bist, zu Jesus kommen. Heute kannst du zu ihm kommen. Ohne Vorbedingung. Wenn du ihn und seine Liebe in dein Leben aufnehmen willst, da sind wir gerne auch zu einem persönlichen Gespräch bereit. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Ich glaube dem Wort Gottes. Ich glaube, was hier steht. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Christus war immer mit seinem Vater verbunden hier auf Erden. Und wir haben die gleiche Möglichkeit, mit Christus verbunden zu sein. Und dann kann doch in der Welt passieren, was will. Kann doch in meinem Leben kommen, was will. Wir haben eine Zuversicht, wenn wir unsere Augen aufheben zu dem, von dem unsere Hilfe kommt. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Vielleicht ist das noch nicht so in der Grundschule, aber wenn wir vor dem Abitur stehen, bildlich gesprochen. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe, und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat es in der Tat bewiesen. Und die Frage ist, sind unsere Worte, ich liebe dich, entsprechen sie unserem Handeln, unserer inneren Einstellung? Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, der doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Eine gewisse Logik. Und für uns ein Prüfstein. Kannst du wirklich sagen, ich liebe meine Geschwister vorbehaltlos, selbst wenn einer etwas Dummes oder Schlechtes über mich sagt? Ja, auch dann. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. So deutlich macht das der Apostel Johannes hier. Mit der Begründung, denn wenn er die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Vers 21, Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Es gibt in diesem Text mehrere Gründe, warum wir Gott lieben sollten. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat seine Liebe unter Beweis gestellt. Aber allein diese Stelle reicht schon, dass wir als gehorsame Kinder Gottes Gott lieben. Er sagt, Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Unsere Geschwister, unsere Mitmenschen. Es ist gut, wenn du als Ehemann deiner Frau sagst, immer wieder mal sagst, ich liebe dich. Ich sage es natürlich nicht, aber ich sage es eigentlich viel zu selten. Aber stell dir mal vor, du würdest das noch unter Beweis stellen, indem du vielleicht bei Aldi, Lidl oder sonst wo noch einen schönen Blumenstrauß dazu kaufst und hinstellst. Klingt schon gleich viel überzeugender. Oder du wartest nicht darauf, dass deine Frau dich liebevoll erinnert, du, der Mülleimer ist voll, könntest du ihn mal nach draußen bringen. Mensch, ich sehe selber, der ist voll, meine Frau ist beschäftigt, ich bringe einfach, ohne dass mir einer was sagt, nach draußen. Wort und Wandel sollten übereinstimmen. Das ist glaubwürdig. Stellt euch vor, hier sind Gäste unter uns und die merken, die lieben sich untereinander, weil Christus sie geliebt hat und weil Christus in uns wohnt. Da achtet einer den anderen höher als sich selbst. Das finden wir in der Welt selten. Es ist eine übernatürliche Liebe, von der wir hier reden. Selbst das würde schon genügen, wenn Gott uns geboten hat, nicht nur ihn, sondern auch unsere Nächsten zu lieben, danach zu handeln. Aber wir haben viel mehr Gründe gehört. Es erinnert mich, dass einmal jemand zu dem Herrn Jesus gekommen ist und hat ihn gefragt, was? Nicht, wie hat Hannover 96 gespielt, sondern was ist das größte Gebot im Gesetz? Wir wissen die Antwort. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzer Seele. Und deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz erfüllt. Jesus hat es auf den Punkt gebracht. Jesus bestätigt, was unser heutiges Thema aussagt. Die Liebe ist das Wichtigste. Ich möchte zum Schluss kommen und dazu noch einmal das Johannesevangelium aufschlagen. Da gibt es das gewaltige, wunderbare Kapitel 13. Der Jesus, an dem Abend, wo er verraten werden sollte, hat noch einmal innige Gemeinschaft mit seinen 12 Aposteln. Sie sind zusammengekommen, um das Passamahl zu feiern. Daraus wurde dann ja das Abendmahl, wie wir es hier heute feiern. Er hatte ihnen vieles zu sagen. Er wusste, seine Stunde war gekommen und er hatte ihnen noch so viel zu sagen. Vielleicht eine Art Zusammenfassung. Johannes 13, Vers 34 und 35. Da gibt er ihnen einen fast letzten Vermächtnis. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Und eure Liebe wird zeigen der Welt, dass ihr meine Jünger seid. Ist das nicht das Erkennungszeichen? Die Liebe untereinander. Wir leben in einer Welt, wo die Liebe erkaltet. Wenn Menschen an dir und mir feststellen, wir sind mit Christus verbunden, weil wir lieben, dann kann er neue Hoffnung schöpfen. Dann können wir mit ihm ins Gespräch kommen. Ich finde, das sind einige der wichtigsten Verse, wo Jesus sagt, an der Liebe untereinander, so wie ich euch geliebt habe, soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir können noch was auf die Beine stellen. Wenn diese Liebe fehlt, in unserer Gemeinde, in meinem persönlichen Leben, wie hatten wir gehört? Da können wir es sein lassen. Aber mit der Liebe, mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, da können wir Gemeinde bauen. Da können wir im Willen Gottes wandeln. Diese Worte sagte der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Dieses Beispiel, was ich euch hier gebe, das sagt er kurz bevor er verraten wurde. Kurz bevor er gegeißelt wurde. Kurz bevor er ins Kreuz ging. Aus Liebe zu dir und zu mir. Und er sagte es kurz nachdem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Über 3 Jahre waren die Jünger mit ihm gegangen. So viel haben sie erlebt. Fast jeden Tag was Neues. 24 Stunden waren sie mit ihm zusammen. Da konnten sie merken, ob das, was er sagt, mit seinem Leben übereinstimmt. Aber auch an diesem Abend haben sie etwas Erstmaliges, etwas Erstaunliches erlebt. am Anfang, wo sie zusammensitzen, bevor der Herr Jesus ihnen das Wichtigste noch einmal sagt, wo er sie vorbereitet, dass er weggeht, aber den Heiligen Geist senden wird. Da steht er plötzlich auf. Er zieht sein Obergewand aus, nimmt ein Leinentuch, eine Schale mit Wasser, und was macht er? Er fängt an, allen 12 Jüngern die Füße zu waschen. Wisst ihr, das war damals eigentlich Sklavendienst. Ein unterer Sklavendienst. Anderen die staubigen Füße zu waschen. Von den Jüngern hat er es keiner gemacht. Sind wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Warum ich? Soll doch der andere, wenn überhaupt. Jesus hat seinen Jüngern an diesem Abend ein tiefes, eindringliches Beispiel seiner Liebe gezeigt. Wisst ihr, wer alles dabei war bei diesen 12? Der Petrus, der immer so schnell mit seiner Klappe war, der ihn wenige Stunden später, der Jesus wusste es, verleugnen würde, dreimal verleugnen würde. An dem ist Jesus nicht vorbeigegangen. Nein, auch ihm hat er die Füße gewaschen. Wer war noch dabei? Judas, richtig. Der ihn wenige Stunden später verraten hatte, damit er am Kreuz sterben müsste. Er hat nicht gesagt, Judas, du weißt ja auch Bescheid, geh mal weg. Auch ihm hat er noch die Füße gewaschen. Ich möchte uns diese Stelle abschließend lesen. Johannes 13, Verse 12 bis 17. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte: Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr untereinander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich euch getan habe. Es ist nur zu wahr, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles. Nun handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens. Die Liebe, die nie vergeht, ohne die nichts läuft, das ist der Weg des Segens. Lasst uns aufstehen und wer möchte, kann noch beten.